Tores Tea Time wird präsentiert von Osmers Rechtsanwälte in Husum. Und jetzt Werbung.
Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat. Ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Auf eine Tasse Tee mit Heike Minks und Michael Wolf. Und wenn ich hier in den Raum gucke, lese ich Krankheit, Tod, Notfallordner, Notfallkoffer. Und darum soll es heute gehen bei Tores Tea Time in einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir haben Besuch aus Berlin. Und wie ihr wisst, geht das eigentlich gar nicht. Normalerweise müsste man ja aus Schleswig-Holstein kommen. Aber wir haben heute Besuch von Heike Minks aus Berlin. Sie ist Geschäftsführerin der Berliner Nachfolgeplanung. Und lieber Michael, du hast das zu verantworten, dass Heike erneut in Husum ist, gestern auch in Büdelsdorf gewesen ist und jetzt auch in der Tea Time ist. Warum?
Naja, warum? Ich habe euch beiden eingeladen, um vor der sechsten Auflage des Themas Was wäre, wenn heute Morgen wäre, einmal dieses Thema zu beleuchten. Und ich habe Heike 2017 kennengelernt auf einer eigenen Fortbildung, wo ich sofort nach wenigen Minuten gemerkt habe, das muss die Welt wissen.
Und was die Welt wissen muss, das werden wir jetzt gleich unter anderem erfahren von dir, liebe Heike. Stell dich doch gerne in dem Zuge auch nochmal persönlich vor. Und warum musst du extra aus Berlin anreisen nach Husum? Gibt es das hier nicht auch vor Ort?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich gehe natürlich davon aus, dass das auch hier vor Ort lösbar ist. Die hauptsächliche Situation ist ganz einfach, dass wir aus der Praxis kommen. Das bedeutet, wir begleiten Mandanten in deren kompletten Notfall- und Nachlassmanagement. Das heißt, ganz brav angefangen von Patientenverfügung, Vorsorgevollmachten, unternehmerische Regelungen, steueroptimierte Gestaltungen, aber in Kooperation mit Anwälten, Notaren und auch Steuerberatern.
Dann leite ich die Frage nochmal an Michael weiter. Warum Expertise da aus Berlin extra holen? Was kann Heike, was sonst niemand kann?
Naja, ich habe Heike kennengelernt während der Ausbildung beziehungsweise Fortbildung, wie ich vorhin schon sagte. Und sie erklärt diese komplizierten Sachverhalte, die aus dem Juristischen wie auch aus dem Steuerrechtlichen kommen. Und natürlich als Person besonders gut und zwar verständlich so, dass es jedem gleich auch verständlich nachhaltig erklärt wird.
Da dürfen wir gespannt sein, ob auch ich das kapieren werde. Und auch, ob ihr das verstehen werdet, über was Heike referiert, spricht. Und bevor wir da einsteigen, habe ich dich drum gebeten, erzähl uns doch mal ein ganz plakatives, vielleicht auch Beispiel, natürlich aus der Realität, wo wir alle mitfühlen können oder auch denken, das gibt's doch gar nicht, weil egal, was man sich ausdenkt, doch, es kann so kommen. Und Heike, du darfst kurz überlegen, welchen Fall du uns jetzt erzählen möchtest. Michael, weil gleich habe ich keine Fragen mehr für dich. Was ist gleich im Nachgang? Du hast ja von einer sechsten Auflage einer Veranstaltung gesprochen. Was passiert hier heute Abend noch?
Ja, wir werden im NCC hier in Husum einen Vortrag von Heike hören, eben zu diesem Thema Notfallplanung. Wir haben insgesamt 70 Gäste, Unternehmer, Unternehmerinnen, die unserer Einladung gefolgt sind. Wir haben schon über 300 Beratungen hier vor Ort zu diesem Thema gehabt und ich kann sagen, jeder Einzelne hat sich dafür bedankt und schätzt das und wertschätzt das auch sehr.
Das habe ich aber auch in den letzten Jahren schon bekommen. Du hast gesagt, das ist die sechste Auflage, du bist schon regelmäßig hier nach oben gekommen zu uns und ja, die Resonanz war immer sehr, sehr positiv und es wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Auflage gewesen sein. Michael, abschließend nochmal, was macht denn diese Veranstaltung so besonders, so emotional? Warum bekommst du immer dieses positive Feedback? Also die Veranstaltung, nicht du.
Naja, weil Heike es einfach auf den Punkt bringt. Sie ist emotional, fachlich und in der Sache eben so gut, dass man so viel Dinge mitnimmt, wo man anschließend auch ins Handeln kommt. Es sagen echt oft die Leute, ach, wir haben schon oft drüber nachgedacht, wir müssen da was machen, aber jetzt machen wir es. Wir haben es jetzt verstanden. In der Regel sind auch die Paare da, das heißt also, die Partnerin oder Partner sind mit vor Ort und erleben eben genau das, dass sie jetzt ins Handeln kommen.
Weshalb kommen diese Menschen zur Veranstaltung? Weil wenn ich mir die Einladung durchlese, denke ich, ja, wichtig, richtig, aber wir erleben das ja auch, die gesellschaftliche Entwicklung geht ja dahin, dass man doch eher zu Hause bleibt bei einer Veranstaltung. Und wenn es sogar noch ein Thema ist, was einen emotional berührt oder wo man sich vielleicht gar nicht auseinandersetzen möchte, wie schafft ihr es, dass doch immer wieder 50, 60, 70, 80, 100 Menschen zu diesen Veranstaltungen kommen?
Also erstens, weil wir persönlich einladen in unserem eigenen Kundenkreis. Und auch die Kreishandwerkerschaften hier zu diesem Thema mit einladen. Zweitens, es spricht sich rum. Es sind viele da, die sagen, mein Nachbar, meine Nachbarin, mein Freund, meine Freundin müsste eigentlich auch das mal machen. Und ich bin selbst auf Veranstaltungen, werde ich angesprochen von Menschen, die ich gar nicht kenne.
Hafentage zum Beispiel,
die dann sagen, bist du nicht der mit der Minks?
Was sagt deine Frau, wenn sie dann neben dir steht?
Ja, die kennt Heike ja auch. Okay.
Aber spannend, ne?
Ja, es ist spannend, wirklich. Und gestorben wird übrigens immer. Mhm. Das heißt also, die Bevölkerung, die Leute bekommen einfach mit, was es bedeutet, wenn nichts vorher richtig geplant worden ist, wenn nichts geregelt worden ist. Und nicht nur der Tod spielt eine Rolle, sondern auch, was passiert eigentlich, wenn Menschen handlungsunfähig werden durch Unfall oder Krankheit? Mhm. Also wie geht's im Unternehmen weiter? Und das haben wir in unserer Praxis eben regelmäßig.
Diese Veranstaltung, ist die ausschließlich für Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch für Privatpersonen?
Ausschließlich für Unternehmer.
Warum?
Unternehmerin. Weil der Bedarf hier ein ganz anderer ist als für Privatpersonen. Im Ergebnis könnte tatsächlich das Nicht-Tun noch viel existenzieller sein, auch für das Unternehmen und für die Mitarbeiter vor allen Dingen. Denn oft ist das Ergebnis, wenn nichts vorbereitet worden ist, Insolvenz, der Betrieb muss schließen oder ganz andere Dinge passieren da plötzlich, wo keiner mit gerechnet hat.
Wir kennen dich in den letzten Jahren in dieser Tea Time auch als sehr selbstlosen Menschen, lieber Michael. Aber was hast du denn von dem Ganzen? Was spielst du da für eine Rolle bei dieser ganzen Veranstaltung?
Naja, mir ist es eben wichtig, dass dieses Thema in unserer Kundschaft oder auch in unserer Umgebung eben präsent ist, dass es erklärt wird. Das bedeutet am Ende auch Kundenbindung natürlich. Und die Wahrnehmung von den Menschen, die noch nicht bei uns Kunde sind, ist natürlich auch gegeben.
Gut, Heike, wir haben jetzt dir Zeit gegeben zum Überlegen, welchen Fall du uns jetzt einmal präsentieren möchtest. Und jetzt hängt es davon ab, bleiben die Hörer, bleiben die Zuschauer dran oder nicht. Also leg dich ins Zeug.
Gerne. Vorab möchte ich noch einen Hinweis geben. Die Situation ist, es gibt immer zwei Möglichkeiten, sich mit dem Notfall auseinanderzusetzen. Variante Nummer 1, der Notfall ist eingetreten, das ist der schlechteste Berater. Variante Nummer 2, ich setze mich präventiv damit auseinander. Dann ist es nichts anderes, als wenn ich ein Auto konfiguriere. Beim Auto habe ich genauso mein Airbag, mein ABS. Im Idealfall möchte ich das nie sehen, aber wenn ich es brauche, dann ist es ein gutes Gefühl, wenn dann die Technik auch funktioniert.
Ich bin 33, warum sollte ich mich damit auseinandersetzen?
Das ist eine fantastische Frage.
Dankeschön.
Die meisten glauben, sich erst mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn sie unmittelbar vor der 100 sind, also bevor sie alt werden. Gucke ich aber ins Krankenhaus, ne, oder wenn irgendwelche Unfälle eintreten, ich kann krank werden und so weiter, dann hat das nichts mit Alter zu tun. Das bedeutet, jeder, und erlaubt mir die Formulierung, jeder bereits ab Geburt, bloß dann kümmern sich die Eltern darum, aber jeder sollte letztendlich eine entsprechende Vorsorge treffen und ab Volljährigkeit sollte ich mich selbst darum kümmern.
Gut, dann schieß los.
Ich will dann Fall mal das Praxis. Beispiel. Lass mich mal ein Beispiel aus Berlin schildern. Ich komme aus Berlin und mit dem haben wir momentan gerade sehr aktiv zu tun. Stell dir vor, es gibt einen Unternehmer, ich sag mal der Vater, der seinen Betrieb in zweiter Generation jetzt an seinen Sohn übergeben hat, also sprich die dritte Generation. Auf diesem Betriebsgrundstück gibt es zum Beispiel auch die selbstgenutzte Immobilie der Eltern, die jetzt der Sohn quasi übernimmt, also sowohl Betrieb als auch Immobilie. Und bei der Übertragung denkt niemand daran, dass der Sohn mit seinen jungen 36 Jahren einen Unfall haben könnte. Der Sohn ist leider geschieden und hat zwei minderjährige Kinder. So, jetzt passiert genau der Notfall. Das bedeutet, der Sohn hat jetzt einen Autounfall und verstirbt direkt am Unfallort. Das bedeutet, jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, was bedeutet das für das Unternehmen und was bedeutet das für die Familie? In dem Moment, wo der Sohn verstorben ist, geht ja der Betrieb mit allem übrigen Vermögen in das zu vererbende Vermögen. Das bedeutet, die meisten haben kein Testament. Im Übrigen 77% der Deutschen haben kein Testament. Das bedeutet, jetzt greift automatisch das gesetzliche Erbrecht. Das heißt, die minderjährigen Kinder erben. Und was die wenigsten nicht wissen, dass in dem Moment, wo Minderjährige zum Beispiel ein Unternehmen erben, bedeutet das, dass jetzt ein gesetzlicher Betreuer eingesetzt wird. Also sprich, vom Vormundschaftsgericht wird jetzt ein Ergänzungspfleger eingesetzt, so nennt sich das. Und der Ergänzungspfleger muss ja jetzt quasi das Erbe der Kinder schützen, also die Kinder selbst. Für das Unternehmen hat das die Folge, dass das Unternehmen absolut handlungsunfähig ist. Das bedeutet, die Angestellten, die dort jeden Morgen zur Arbeit gegangen sind, haben jetzt keinen Boss mehr. Weil Minderjährige können ja kein Unternehmen weiterführen. Die Mutter, im Übrigen die Ex, würde ja letztendlich jetzt das Vermögen bzw. die Sorge für die Kinder haben. Und im Worst Case würde jetzt sogar der Betrieb irgendwann an die Mutter, also sprich an die Ex, übergehen.
Sicherlich nicht im Sinne des verstorbenen Mannes, Sohnes.
Es ist meistens ungewollt. Also es ist äußerst selten so, dass letztendlich solche Auswirkungen gewünscht sind. Ich sage mal bei nahezu 100% ausgeschlossen. Und das bedeutet, der Betrieb ist handlungsunfähig. Hätte im Übrigen der Sohn ohne weiteres geregelt bekommen, wenn er einfach nur eine Unternehmervollmacht gehabt hätte, damit das Unternehmen dann handlungsfähig bleibt, wenn der Inhaber des Unternehmens selbst nicht mehr handlungsfähig ist. Man muss nicht immer gleich gestorben sein. Man kann ja auch einfach nur geschäftsunfähig sein. Und in dem Moment, wo ich Vermögenswerte habe oder eine Immobilie habe oder ein Unternehmen, wie in diesem Beispiel, sollte ich zwingend ein Testament haben. Weil habe ich es nicht geregelt, regelt es unser Gesetz, also sprich das BGB. Und die Auswirkungen wollen wir ganz einfach nicht haben.
Aber auf den Fall noch zurückzukommen, was ist mit Oma und Opa?
Oma und Opa sind obdachlos, würde ich übertreiben, aber sie haben ihr Zuhause verloren, weil wir wickeln jetzt tatsächlich das komplette Vermögen vom verstorbenen Sohn ab, weil da sind automatisch das Verbindlichkeiten
mit dran.
Absolut. Man hätte es vermeiden können. Ne? Man hätte letztendlich auch die Eltern davor schützen können. Aber dann muss man mit dem Blick über den Tellerrand gucken. Und das ist das, was uns auszeichnet. Das bedeutet, wir berücksichtigen bei unseren Mandanten ja nicht nur das Unternehmen selbst, wie handlungsfähig man ist, sondern eben halt auch die private Person. Also wie schütze ich meine Kinder? Wie schütze ich meine Familie? Wie schütze ich mich? Um letztendlich gesetzliche Betreuer vom Vormundschaftsgericht oder für mich als Erwachsenen genauso zu vermeiden.
Diese Beispiele, das Beispiel, das du jetzt mitgebracht hast und die Erläuterung, die du jetzt schon mal angeführt hast, ich frage nochmal, vielleicht auch an Michael gerichtet, diesen Vortrag, den können auch sicherlich andere halten. Was macht Heike so besonders, dass Heike aus Berlin hierher kommt und darüber referiert?
Naja, sie hat die Themen jeden Tag und sehr viele Mandanten hier auch aus der Region. Und besonders macht sie eben, dass sie diese ganz komplizierten Sachverhalte eben einfach erklärt.
Es kommt noch eins hinzu. Dadurch, dass ich selbst keine Steuerberaterin und keine Anwältin bin, begleiten wir unsere Mandate. Das bedeutet, ich denke in den Kopf der Mandanten. Ne? Ich stelle die Fragen, die das praktische Leben mit sich bringt. Und wir sind mit dem 24/7, gefühlt zumindest 24/7, damit dermaßen konfrontiert, dass ich weiß, worauf ist unternehmerisch zu achten, worauf ist steuerlich zu achten, worauf ist erbrechtlich oder vormundschaftsrechtlich zu achten. Ein Thema, was normalerweise Menschen abschreckt. Weil man hat eigentlich keine Lust auf diese Themen. Wer setzt sich schon mit dem Ableben oder mit Geschäftsunfähigkeit und so weiter auseinander? Aber man kann das auch ohne diese Schwarzmalerei machen. Man kann auch Spaß dabei haben. Man kann sich letztendlich mit theoretischen Fällen auseinandersetzen, um seine engsten Liebsten zu schützen.
Das ist mit Versicherungsthemen ja auch so. Da möchten sich die wenigsten ja auch irgendwie mit auseinandersetzen. Aber wenn man diese Beispiele sieht, dann weiß man, was eigentlich die Idee von Versicherung ist.
Deswegen Risikoabsicherung. Deswegen gibt es ja aber auch Pflichtversicherungen. Wie ist es in deinem Fall? Sollte es da auch nicht gewisse Verpflichtungen geben?
Also ich bin selbst eigentlich kein Freund von irgendwelchen Regeln aufstellen. Aber wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, Bitte? Nur allein einen Wunsch, stell dir mal vor, wir würden eine grundlegende Informationspflicht haben in der Schule. Ne? Also bevor ich meinen Schulabschluss mache, meinetwegen soll einmal weniger Goethe behandelt werden, ne? Oder irgendwelche anderen Sachen, die wir jetzt nicht wirklich fürs Leben brauchen. Und dafür wird einfach mal marginal informiert, was passiert, wenn ich selbst keine Vorsorge getroffen habe. Beziehungsweise oder das, was
Finanzen einführen.
Total, ja. Total. Also lebensfähig zu sein. Ne? Einfach nur lebensfähig zu sein, um Auswirkungen, die man dann ansonsten hätte oder auch Fehlentscheidungen oder gar keine Handlungen, ne, dass man die ganz einfach vermeiden kann.
Wie geht es bei diesem Fall, den du geschildert hast, wie geht es da jetzt weiter? Was sind Möglichkeiten, da den Kopf noch irgendwie aus der Schlinge gezogen zu bekommen?
Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat, ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
An der Stelle, das haben wir Gott sei Dank sehr selten. Also wir sind vordergründig aktiv, um präventiv zu handeln. Ja. Das bedeutet, um so etwas zu vermeiden. Ja. Ne? Aber in dem Fall wurden wir erst herangezogen, als der Notfall eingetreten ist. Und jetzt geht's nur noch darum, die Kinder zu schützen, das restliche Vermögen zu schützen, also dass nicht nur die Firma in Insolvenz geht, weil da haben wir eine Insolvenzabwicklung, ne, weil es keine rechtlichen Nachfolger gibt. Es gibt auch momentan keine Käufer. Die meisten denken ja immer, meine Firma ist meine Altersvorsorge. Ja, aber ich brauche auch den Käufer dafür, damit dann eben Werte dagegen stehen. Und jetzt geht es einfach nur noch um Schadensbegrenzung.
Das haben wir übrigens auch regelmäßig in der Praxis, zum Glück nicht zu oft. Aber Menschen versterben, es stehen Immobilien sozusagen zur Vererbung da und es sind 4, 5 Stück, vielleicht ein Verkehrswert von 2 Millionen, 3 Millionen, das ist ja hier keine Seltenheit. Und plötzlich ist aber kein Cash vorhanden, um zum Beispiel die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Und es ist immer der schlechteste Tag, um Immobilien zu verkaufen, wenn es von heute auf morgen verkauft werden muss.
Schlimmsten Fall in die Zwangsvollstreckung. Wer will das?
Ja. Kannst du uns ein bisschen was zur Erbschaftssteuer in Deutschland sagen, Heike?
Das wäre ein armfüllendes Programm, ehrlich gesagt.
aber den Basics tatsächlich an. Wie ist die Situation in Deutschland? Ist ja doch ein umstrittenes Thema. Häufig auch sehr politisiert.
Es ist ja momentan auch sehr in den Medien. Mhm. Ne? Wir haben momentan, ich formuliere es mal, sehr angenehme Erbschaftssteuerfreibeträge. Das bedeutet letztendlich, sowohl die Ehegatten als auch die Kinder haben relativ hohe Freibeträge. Ich könnte zum Beispiel meinem Ehegatten alle 10 Jahre 500.000 Euro übertragen. Ich könnte im Moment jeden meiner Kinder, egal ob es mein leibliches Kind ist oder mein Stiefkind ist, 400.000 Euro übertragen. Na, also ich habe alle 10 Jahre einen Freibetrag von 400.000. Was wir in den Medien momentan mitbekommen, das soll sich ändern. Das ist allerdings der Blick in die gläserne Kugel, weil wir wissen heute noch nicht, werden die Freibeträge verändert, werden die Steuersätze verändert, aber eins steht fest, es wird an die Erbschaftssteuerfreibeträge und Schenkungssteuerfreibeträge rangehen. Ohne zu polarisieren, glaube ich auch, dass es durchaus in 2026 kommen könnte. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich also Vermögen übertragen möchte oder Vermögen aufgebaut habe, und lass mich mal kurz ein bisschen spoilern, und ich zum Beispiel ein klassisches Berliner Testament, hast du vielleicht schon mal von gehört?
Bei einer Bestattungsveranstaltung.
So, ne?
Wurde darüber berichtet.
Da ist es schon fast zu spät, ehrlich gesagt.
Das war auch eine Infoveranstaltung in einem Altenheim.
Bei einem Berliner Testament setzen sich ja die Ehegatten zuerst gegenseitig zum Erben ein und dann anschließend, erst wenn der zweite Ehegatte verstorben ist, dann sollen die Kinder erben. Stell dir mal vor, du hast eigentlich pro Mama 400.000 Freibetrag pro Kind und pro Papa 400.000 Freibetrag pro Kind. Das heißt, in dem Moment, wo einer von den beiden verstirbt und der Ehegatte ja erbt, verschenke ich ja die Erbschaftssteuerfreibeträge für die Kinder. Bei größeren Vermögen ist das schmerzhaft. Wenn ich also die Mandanten frage, welchen Hintergedanken hast du, was ist eigentlich das Ziel dafür, dann ist es nicht das Ziel, damit die Kinder nachher Steuern bezahlen, sondern das Ziel ist erst einmal, dass der Ehegatte handlungsfähig bleibt, dass das Vermögen, was die beiden aufgebaut haben, auch bei denen bleibt. Was die wenigsten wissen, dass es trotzdem Gestaltungen gibt. Es gibt Gestaltungen auch im Testament, wo ich also optimiert das Vermögen an den Ehegatten übertragen kann, aber trotzdem die Erbschaftssteuerfreibeträge für die Kinder nutzen kann. Das wissen bloß die wenigsten. Bevor ich das Vermögen an das Finanzamt übertrage, übertrage ich es doch lieber mit Sinn und Verstand an meine Kinder.
Und da gibt es Möglichkeiten, präventiv davor zu sorgen.
Was ich heute noch nicht sagen kann, ist, wie weit diese Möglichkeiten in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten existieren. Aber auch hier kann ich im Testament präventiv vorgehen, um zumindest dann immer so handlungsfähig zu sein, um dann auf die Situation reagieren zu können.
Apropos Testament, du hast gesagt, 77% der Deutschen haben kein Testament. Ich habe mal bei besagter Veranstaltung gelernt, letztendlich kann man sich am Abend bei einer Flasche Bier und einem Glas Weiß- oder Rotwein ein Testament selber aufsetzen.
Großartig. Dann sage ich an der Stelle tatsächlich erst einmal, besser das als oder? Gar kein
Weil
Testament.
Es ist doch tatsächlich rechtlich gültig, oder? Absolut. Wenn du deine Unterschrift untersetzt, dann
Nein,
ist
nicht nur die Unterschrift. Wenn ich also beim Glas Bier oder Glas Wein einen Zweizeiler hinsetze, so mein letzter Wille, ich sollte mich vorstellen, wer ich überhaupt bin, sonst könnte es der letzte Wille von jedem sein. Und ich sage zum Beispiel, ich setze meinen Mann zu meinem Erben ein und ich unterschreibe das, dann ist das ein gültiges Testament. Ja. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe ein notarielles Testament oder ich habe ein handschriftliches Testament. Beides hat Vorteile, beides hat aber auch Nachteile. Und darüber muss man sprechen, letztendlich, was für mich wichtiger ist oder lieber ist. Der Sachverhalt dabei ist aber, dass letztendlich, wenn ich über den Tellerrand hinausgucke, es nicht nur darum geht, wer mein Erbe ist, sondern die hauptsächlichen Streitigkeiten unter den Erben entstehen dann letztendlich, wie hat derjenige das gemeint? Es gibt Auslegungsmöglichkeiten. Und darüber reden wir. Was passiert, wenn die Kinder doch anders sich entwickeln als gewollt? Natürlich haben wir alle nur die tollsten und besten Kinder des Universums. Aber was ist, wenn dieses Kind krank wird, ebenfalls einen Unfall hat? Wenn es insolvent wird, wenn es pflegebedürftig wird, wenn es Alkoholiker oder drogenabhängig wird? Oder wenn es das schlimmste Schwiegermonster nach Hause bringt. Das bedeutet, man sollte immer auch daran denken, wenn das Leben mein Leben, das meines Ehegatten und das aber auch meiner Kinder oder meiner engsten Lieben dann doch anders verläuft, als ich es mir gedacht habe.
Haben deine Kinder ein Testament, Michael?
Ja.
Warum?
Es wäre schlimm, wenn nicht.
Ich habe auch nichts anderes erwartet jetzt, aber...
Weil wir nach der zweiten Runde selbst auch in der Beratung bei Heike waren, meine Frau und ich. Und es an der Stelle natürlich auch offensichtlich wurde, was wir noch machen müssen.
Ich habe dieses Gespräch auch schon mit meinen Eltern geführt. Das ist dann doch ein komisches Gespräch. Man fühlt sich auch nicht so ganz wohl, wenn man über seinen eigenen Tod nachdenken muss.
Also hast du denn das Gespräch geführt mit deinen Eltern? Was ist, wenn die Eltern versterben? Oder hast du auch Perspektivwechsel?
Beides.
Das ist vorbildlich.
Ja, wir sind schon so weit. Wie war euer Gespräch, Michael, als du mit deinen Töchtern und deinem Sohn, bin ich richtig, ne?
Genau.
Ja, darüber gesprochen hast.
Ganz seltsam.
Ja.
Weil es auf einmal eine ganz andere Perspektive ist. Man denkt anders über Dinge und versetzt sich natürlich auch gedanklich in die Situation der Kinder. Und wenn man dann den Perspektivwechsel vollzieht, sieht man die Dinge plötzlich auch ganz anders.
Es ist aber auch ehrlich gesagt elementar wichtig, dass man mit seinen engsten Liebsten darüber spricht. Weil selbst wenn ich die Dokumente habe, also selbst wenn ich eine Patientenverfügung habe und eine Vorsorgevollmacht und auch ein Testament, dann sind das rechtliche Dokumente. Letztendlich sollten trotzdem die engsten Liebsten aber wissen, wie ich denke darüber, was meine Wünsche sind. Möchte ich zu Hause bleiben? Möchte ich das meinen Angehörigen antun? Können die überhaupt eine Pflege gewährleisten? Möchte ich in die Seniorenresidenz 3 Sterne und möchte, was weiß ich, meinen eigenen persönlichen Butler haben? Also letztendlich muss man darüber sprechen, wie ich mir die schwerste Phase des Lebens letztendlich vorstelle.
Ja, und wie ich mir die schwerste Phase des Lebens möglichst einfach gestalte.
Absolut.
Noch einmal zu deinem Fall zurück, den du geschildert hast aus Berlin, den du mitgebracht hast. Du sagtest, das Unternehmen sei handlungsunfähig. Mhm. Die Mitarbeiter sind doch aber noch da. Die können doch einfach weitermachen.
Das ist eine fantastische Frage.
Danke.
Stell dir vor, die Mitarbeiter sind ja nur die Angestellten des Unternehmens. Das bedeutet, wenn der Inhaber des Unternehmens wegfällt, dann muss ja irgendjemand für ihn Entscheidungen treffen. Bei Einzelunternehmen ist es letztendlich ganz entspannt, weil da habe ich im Idealfall die Vorsorgevollmacht. Bei Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften muss man in den Gesellschaftsvertrag reingucken.
Ganz kurz, Heike, mein BWL Part ist lange her. Wo sind da Unterschiede? Was ist ein Einzelunternehmen? Was ist ein
Beim Einzelunternehmen bist du quasi selbst der Unternehmer. Du hast keine Gesellschaftsform gegründet, sondern du verkaufst quasi deine Brötchen.
Oder ich produziere Podcasts.
Zum Beispiel. So. Großartiges Gut. Beispiel. Ne? Ja. So, in dem Moment, wo du sagst, von wegen, ich möchte Haftung vermeiden, ich habe mehrere Mitarbeiter, ich habe ganz einfach eine ganz andere Einnahmensituation und so weiter, dann kommt es irgendwann auf die Überlegung, firmiere ich um? Also gründe ich eine Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft? Personengesellschaft sagt das Wort schon aus, dann bin ich mehr als eine Person. Wenn wir beide also zusammen eine Firma gründen würden, dann könnten wir uns überlegen, ob wir das als Personengesellschaft, also GbR, KG oder OHG gründen oder eben als Kapitalgesellschaft, dann schaffen wir quasi eine fremde dritte Person, nämlich zum Beispiel eine GmbH oder AG.
Eine juristische.
Eine große. Ja, so lang ist das nun doch
ganz
nicht.
Weit hin, ne?
So, das bedeutet, bei einer Personenkapitalgesellschaft haben wir also letztendlich ein Gerüst. Und dieses Gerüst, wenn wir beide einen Vertrag vereinbaren, das ist der Gesellschaftsvertrag, weil solange wie wir uns gut verstehen, ist ja alles schick. Aber wie bei einer Ehe können wir uns auch manchmal streiten.
Ne? Spätestens jetzt, Heike, entschuldige, spätestens jetzt wird ein Zuhörer grinsen, der auch immer mit mir spricht. Und das ist ein Geschäftspartner von mir. Sagt, Ture, solange wir beiden uns verstehen, ist alles gut. Aber lass uns darüber sprechen, wenn wir beide uns mal nicht verstehen.
Er ist so weise. Ganz ehrlich.
Liebe Grüße an ihn.
Das bedeutet, in dem Moment, wo wir also einen Gesellschaftsvertrag haben, dann reden wir darüber, was passiert, wenn einer von uns beiden nicht handeln kann. Weil in der Regel wollen wir ja alle Entscheidungen im Unternehmen gemeinsam treffen. Mhm. Das ist in der Norm, ne, normalerweise der Fall. Wenn ich aber im Krankenhaus liege, kannst du keine Beschlüsse treffen. Du kannst ja nicht allein entscheiden. Jetzt müssen wir also im Gesellschaftsvertrag reingucken.
Warum nicht?
Na, wenn wir im Gesellschaftsvertrag reingeschrieben haben, die Bibel des Unternehmens ist der Gesellschaftsvertrag. Und hier haben wir reingeschrieben, dass Beschlüsse nur mit der einfachen Mehrheit getroffen werden dürfen. Einfache Mehrheit heißt mehr als 50%.
Heißt, ich läge im Krankenhaus und könnte nicht vor Ort sein bei einem Beschluss.
Zum Beispiel. Das bedeutet, du hast 50%, ich habe 50%. Na, jetzt erfüllen wir nicht die 51%, also nicht die einfache Mehrheit.
Ich will nur drauf kommen, man muss nicht schwerst verunglückt sein, man muss nicht gestorben sein.
Nein. Also das geht ganz einfach letztendlich. Ne? Also ich sage immer so, man muss nicht immer gleich vom Ableben Gebrauch machen. Das klingt zwar schwarzhumorig, aber es ist letztendlich so. Sondern wir können oder einer von uns kann einfach nur geschäftsunfähig sein.
Ja.
Längere Zeit krank sein und nicht handlungsfähig sein. So, und in dem Moment brauchen wir die Unternehmervollmacht, damit ich als der kranke, ausgefallene Gesellschafter mein Stimmrecht entweder dir übergebe als Mitgesellschafter, Micha ist mal kurz mein Mann, ne, mal spontan, ne, meinem Mann zum Beispiel übertrage oder meinen volljährigen Kindern übertrage oder einer Person meines Vertrauens. Im Gesellschaftsvertrag steht drin, A, darf ich überhaupt eine Vollmacht erteilen und B, an wen darf ich sie erteilen? Und wenn wir uns nicht diese Vollmacht geben dürfen, dann sollten wir zumindest geregelt haben, wie du auch allein handeln kannst, wenn ich eben halt nicht mehr handeln kann.
Ich habe nun einen Geschäftspartner, der da sehr bemüht ist, dass wir das von Beginn an gemacht haben, wird wahrscheinlich, ich predige zu dir, Michael, in die Praxis nicht überall gang und gäbe sein, oder? Dass sich darum gekümmert wird, sollte doch eigentlich verpflichtend sein, oder? Wenn man eine Firmierung vornimmt, dass das geregelt sein muss. Ich meine, in Deutschland muss so viel geregelt sein und das Elementare nicht. Warum?
Aber wir sind ja in Deutschland zum Glück vertragsfrei. Wir dürfen tun und lassen, was wir dürfen, was wir können. Und
aber wir müssen ja zumindest irgendwie darauf hingewiesen werden,
naja,
oder?
Das ist ja das Format, weshalb wir es auch machen.
Ja.
Wir weisen darauf hin und in der Praxis, das, was wir sehen, ist eben vieles nicht geregelt. Und das mit den 77% haben kein Testament, glaube ich, könnte man auch übertragen auf 77% haben im Gesellschaftervertrag auch nichts oder nichts Eindeutiges geregelt.
Du darfst dir eins nicht vergessen, gründest du eine Kapitalgesellschaft, dann gehst du zum Notar. Der Notar gibt dir dann einen Gesellschaftsvertrag. Da wissen die meisten nicht, was im Gesellschaftsvertrag drinsteht, weil es ist meistens standardisiert. Ich möchte ein Beispiel an der Stelle mal bringen, bloß damit du mal ein Gefühl bekommst, standardisierte Gesellschaftsverträge. Da steht ja nicht nur drin, dass du handlungsfähig bist, sondern im Gesellschaftsvertrag steht ja auch drin, wie wird das Unternehmen bewertet. Ich habe heute zum Beispiel einen Mandanten gehabt, ne, der versucht, ne, mit seinem Mitgesellschafter eine Lösung zu finden, damit er ausscheiden kann. Das bedeutet, entweder wir haben uns mal ernsthaft zusammengesetzt und haben gesagt, sollte einer von uns ausscheiden, wie werden dann unsere Anteile bewertet? Das heißt, wie viel zahlst du mir aus oder meinen Erben aus, wenn ich verstorben bin? Haben wir standardisiert das geregelt, dann greift immer das gesetzliche Bewertungssystem. Das gesetzliche Bewertungssystem, man nennt das im Übrigen vereinfachtes Ertragswertverfahren, sagt zum Beispiel, nur mal als Faustformel, dass der Durchschnitt der letzten 3 Jahresgewinne, geh einfach mal deine eigene GUV durch, also Gewinn- und Verlustrechnung oder deine Bilanz, unterm Strich, die dicke Zahl, der Durchschnitt der letzten 3 Jahresgewinne und das wird mit 13,75 multipliziert. Das ist ein fester Faktor. 13,75. Das ist nicht der Wert, wofür wir unser Unternehmen verkauft bekommen. Das ist nur der Wert, der letztendlich für Gespräche bei Ausscheiden eines Gesellschafters, ne, wenn die Erben kommen und die Hand aufhalten, wenn letztendlich das Vormundschaftsgericht sagt, wir müssen die Kinder auszahlen, was also für alles die Gesprächsgrundlage ist, was also auf dem Papier das Unternehmen wert ist. Da kannst du die Firma zumachen.
Ja.
Und dafür ist ein Gesellschaftsvertrag da, damit man eben sagt, komm, lass uns gucken, was passiert, wenn du verstorben bist, was ist, wenn du genialerweise in Rente gehst, ne, was ist aber auch, wenn du geschäftsunfähig bist. Wie werden wir dann in diesem Fall damit umgehen?
Und über sowas wird heute Abend informiert. Es wird garantiert noch eine 7. Auflage geben, wo auch wieder über diese Themen informiert wird. Und Heike, eine letzte Frage an dich. Ja, du hast gesagt, du bist keine Steuerberaterin, du bist keine Anwältin. Was bist du denn eigentlich?
ganz marginal könnte man natürlich Unternehmensberaterin sagen. Es gibt einen Studienabschluss, ganz hochdeutsch, das nennt sich Certified Estate Planning.
Ja.
Sagt jedem alles.
Ja, absolut.
Ne? Ja. Es ist nichts anderes, als dass es darum geht, dass ich unsere Mandanten an die Hand nehme, von wegen tatsächlich im verständlichen Bereich darüber, ne, über den Tellerrand hinaus zu gucken, woran habe ich zu denken, damit dann die Juristen, mit denen wir zusammenarbeiten, dann die rechtlichen Dokumente erstellen. Regulär müsste jeder, wenn ein bisschen Vermögen da ist und ein Unternehmen da ist, müsste ja eigentlich zum Fachanwalt für Gesellschaftsrecht gehen, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Familienrecht, Fachanwalt für, ne, Steuerrecht und so weiter. Das macht keiner. Das bedeutet, ich gebe weder die Zeit, komm mal wieder zu dem Thema, wie viel Lust habe ich auf, auf dieses Thema überhaupt. Ich habe also weder Zeit noch die Muße und schon gar nicht die Bereitschaft, so viel Geld dafür auszugeben. Also schiebe ich es schön brav weg. Wir nehmen unsere Mandanten dazu an die Hand, dass sie alle Bereiche abgedeckt bekommen und dann letztendlich ein hundertprozentiges Notfall- und Nachlasskonzept haben.
Genau. Vielen Dank für deine Einblicke, für deine Expertise, die jetzt hier nur an der Oberfläche angekratzt wurde. Und vieles in 1,5 Stunden, glaube ich, geht der Vortrag heute Abend.
Mindestens.
Aber auch da ist tatsächlich nur Oberfläche.
Oberfläche.
Ne? Also es geht natürlich ein bisschen tiefer, ja.
Ja.
Aber du sagtest, das sind abendfüllende Programme, theoretisch, tagesfüllende wahrscheinlich.
Echt. Total. Und das Schöne ist aber, jeder, der dort sitzt, ne, und zuerst hat man dieses Gefühl, oh, wollen wir uns wirklich damit auseinandersetzen, zu Hause auf der Couch sitzen, ist doch viel, viel schöner und mit das Fernsehprogramm reinziehen, wollte ich schon sagen.
Doch.
Und dabei geht es letztendlich darum, dass sie rausgehen und dann sagen, es war nicht nur unterhaltsam, es war lehrreich und es tut nicht weh, darüber nachzudenken. Ja. Im Gegenteil, es ist ein sehr befreiendes Gefühl, wenn man auch Lösungen angeboten bekommt.
Vielen Dank für das Format. Vielen Dank, Heike. Wir werden sicherlich noch mal einen nächsten Termin ins Auge fassen. Nicht nur spätestens, wenn die Erbschaftssteuerreform tatsächlich mal durchkommt, sondern weil es hier tatsächlich noch viele Fragen gibt, viele Unternehmer und Unternehmerinnen noch nicht beraten wurden.
Sehr gern. Ja. Ich komme immer wieder sehr gern in den Norden.
Gerade aus Berlin glaube ich das sehr gerne. Also, vielen Dank an Heike Wings, vielen Dank an Michael Wolf und vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time. Danke.